Ja, die Kundentreue habe ich, wenn der Kunde keine Alternative hat.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 108. Deutsche Mittelstandsfirmen müssen in China verkaufen lernen. Interview mit Thomas Scholz, China-Experte. Weniger Exporte, Krisen auf dem Immobilienmarkt und ein schwacher Konsum. Chinas Wirtschaft wächst, aber viel weniger als erwartet. Viele Experten aus Europa und Deutschland sehen den Boom schon als beendet. Aber der deutsche Mittelstand will weiter in China investieren, laut Handelsblatt am 3. Juli 2023. Die Firmen bewerten laut einer Umfrage von Handelsblatt den Heimatstandort Deutschland als schlecht und ziehen eine Verlagerung der Produktion ins Ausland unter anderem explizit China vor. Aber das geschäftliche Umfeld in China ist schwieriger und restriktiver geworden. Vertrieb als Funktion wird zunehmend wichtig, wenn die chinesischen Marktbegleiter technologisch immer mehr aufholen und sogar überholen. Mit Thomas Scholz diskutiere ich heute, wie deutsche KMU in China für die Zukunft den Vertrieb aufrüsten sollen und können. Thomas ist ein sehr erfahrener China-Experte. Er hat über 25 Jahre als Geschäftsführer für deutsche Mittelstandsfirmen in China gearbeitet. Er hatte sowohl Industrieunternehmen ihre Prozesse effizienter gestaltet, als auch viel Erfolg in Marktbearbeitung erzielt. Ich freue mich sehr, Thomas, dass wir heute uns wieder treffen, virtuell und über ein interessantes Thema sprechen.
Ja, ich freue mich auch, Shalom, und freue mich auch, meine Erfahrungen den Zuhörern vielleicht auch mitzuteilen. Und ich denke mal, viele können vielleicht auch das nachvollziehen, was ich auch erlebt habe.
Und erst einmal, wie ist bei euch das Wetter? Bei mir in Hannover ist Bombenwetter, die Sonne scheint. Ich habe gehört, der September-Sommer ist gekommen. Das Wort habe ich noch nie kennengelernt vorher.
Ja, also Bombenwetter haben wir nicht. Das wäre schlecht. Also wir haben Sonnenschein und blauen Himmel.
Das
ja,
stimmt.
Also es ist überraschend, dass der September nochmal offensichtlich ja, sommerliche Gefühle wecken kann. Ich sage mal, der August, der war ja doch relativ regnerisch und kühl. Insofern ist der Spätsommer ja vielleicht noch mal eine schöne Sache. Und ja, man merkt auch, die Leute sind besser drauf, ne? Also Regen trifft immer ein bisschen das Gemüt.
Ja, hast du schon die aktuelle Nachricht gehört? Ich habe heute Morgen eine Nachricht gehört über, es gibt ja eine wichtige Messe, IAA in München, Automobilmesse. Und ich habe jetzt gelesen, dass in diesem Jahr doppelt so viele chinesische Aussteller in München ausstellen, dabei sein werden, als in letztem Jahr. Und es ist noch eine Zahl bei mir hängen geblieben. China ist bekanntlich als zweite oder dritte größte Exportnation geworden für Autos. Die meisten der Exportautos von China ist Elektroauto. Und 40% von diesem Export gehen nach Europa. Also das ist wirklich ein wichtiger Markt für China geworden. Europa in ein Autonation oder in ein Autoland Deutschland. Das ist bemerkenswert.
Ja, das kann man so sagen. Und ich denke mal, das ist erst der Anfang. Das wird sich weiter fortsetzen. Der chinesische Markt, der schwächelt ein bisschen, und ich denke mal gerade in führenden Technologien. Und da muss man ganz einfach sagen, die Elektromobilität ist weltweit in China, denke ich mal, am weitesten fortgeschritten, und auch die meisten Elektroautos laufen auf den Straßen in China. Insofern denke ich, ist es nicht verwunderlich, dass jetzt auch Chinesen mit, ich würde sagen, auch qualitativ hochwertigen Autos auf den europäischen Markt und nicht nur auf dem europäischen. Ich denke mal auch in Amerika werden die Chinesen weiter zuschlagen und dort versuchen, ihre Produkte an den Mann zu bringen.
Vielleicht noch mal so ein Satz zu der Messe. Ich finde, Messe als solche ist auch unheimlich wichtig. Ich bin ja gerade in der Messestadt Hannover und man muss auch manche Trends oder manche Sachen auch wirklich persönlich erleben. Und ich habe gehört, auf Shanghai Messe dieses Jahres haben deutsche Automobilhersteller auf der Vorstandsebene oder Führungskräfte große Gruppe gebildet und haben die Shanghai Messe besucht. Und jetzt kommen ganz, ganz viele Aussteller aus China nach Europa. Und also dieser Dienstreise oder Messe besuchen hat unheimlich was Bedeutendes, um diesen Markt woanders zu erleben. Und du bist ja auch ein Reisender. Ich komme zu dem Thema, zu unserem Gespräch. Nach 25 Jahren bist du wieder nach Deutschland gekommen, und zwar in diesem Jahr 2023 wieder nach Deutschland gekommen. Ich habe einen Satz gehört: Der Standort bestimmt den Standpunkt. Und aber du bist ja noch frisch aus China, deswegen bin ich sehr interessiert, was ist jetzt anders in Deutschland, wie du jetzt vorfindest, als im Vergleich zu China?
Ja, also ich denke mal, wenn ich jetzt mir in verschiedenen Richtungen oder verschiedene Geschichten anschaue hier in Deutschland, was mich eigentlich so ein bisschen, was ich gesehen habe, ist eine gewisse Mutlosigkeit und eine große Unzufriedenheit, die hier in Deutschland herrscht, gegenüber China. Ja, China war immer aufstrebend und ist nach wie vor vielleicht etwas langsamer wie vor oder zuvor. Aber in Deutschland erlebe ich eigentlich so ein bisschen Stillstand. Ja. Ob das jetzt wirtschaftlich ist, wo die Unternehmen sich beklagen, dass es nicht vorangeht, dass die, ich sage einfach mal, die Bedingungen, die man geschaffen hat, auch von der Politik her, einfach Unternehmen dazu zwingen, sich Gedanken zu machen, ist der Standort Deutschland noch für mich relevant? Und das ist eigentlich traurig. Und dieses Gefühl, dass das wird hier so ein bisschen jetzt vermittelt, wie ich jetzt hier nach Deutschland gekommen bin. Und ich sage einmal auch so, wie ich aus Deutschland weggegangen oder aus China weggegangen bin, war die Frage Made in Germany. Und wenn ich das so beobachte, wie sich Deutschland momentan entwickelt, ist Made in Germany gehört der Vergangenheit an. Und das ist eigentlich tragisch. Und da denke ich mal, müssen die Unternehmen einiges tun, um aus diesem Dilemma Made in Germany wieder etwas zu machen. Ob das Digitalisierung ist, wir sind hinten dran. Ja, 5G ist in China gar kein Thema. Ja, das ist hier in China, in Deutschland, wenn du bestimmte Bereiche gehst, da hast du gar keine Verbindung. Ja, das sind so, sage ich nur, Beispiele, die mir auffallen hier. Und wenn du andere Bereiche, die anschaust, Deutschland ist auf absteigendem Ast. Ob das jetzt auch im sportlichen Bereich ist, ja, da läuft auch nichts mehr. Ja, die Politik, die schafft einfach keine Anreize für Unternehmen, dass die also hier auch weiter in Deutschland investieren. So, und das ist eigentlich eine Sache, die mir jetzt so ein bisschen bewusst wird, wenn ich jetzt das mit China vergleiche.
Ja. Mir geht es auch genauso. Ich bin jetzt in diesem Jahr wirklich sehr häufig. Jetzt ist September. Ich bin 7 Mal in China gewesen. Also ich bin quasi ständig in Deutschland und in China abwechselnd. Und ich merke auch diese Unterschiede sehr stark. Und dazu kann man sicherlich auch eine eigene Podcast aufnehmen. Mir geht es einfach darum, dass egal auf Regierungsebene oder auf Unternehmensebene, auch auf Einzelpersonenebene, nicht wirklich ein Gefühl vermittelt wird. Es gibt ein klares Ziel und man verfolgt ein Ziel und es gibt also weit gestecktes Ziel. Also man ist sehr mit Tagesthemen, mit Herausforderungen, alltägliche Herausforderungen und vielleicht von Menschen gemachte Herausforderungen und Barriere zu kämpfen und so, dass man ein bisschen das weit gestecktes Ziel verliert oder gar nicht die Zeit Zeit hat, das zu stecken. Das ist für mich auch immer sehr verwunderlich. Und für mich ist das nicht das Lebenskonzept. Ja, aber du bist dennoch sehr, sehr froh, in Deutschland zu sein, hoffe ich zumindest. Worüber freust du dich am meisten, wenn du wieder in Deutschland bist?
Ja, ich sag mal so, am meisten freue ich mich darüber, nach 3 Jahren Corona-Zeit in China, wo man ja so ein bisschen doch das Gefühl hatte, eingesperrt zu sein. Also Reisen war relativ schwierig, jetzt zu Hause bei der Familie zu sein. Und ganz besonders freue ich mich jetzt, auch meine Enkeltochter zu genießen, die jetzt 2 Jahre alt wird. Und wenn du fragst, wie ist mein Tagesablauf? Also ich bin heute in den Kindergarten gegangen und habe meine Enkeltochter in den Kindergarten gebracht. Also das sind neue Fokussierungen, die ich zurzeit habe. Und eine davon ist natürlich ganz klar die Familie. Die hat Priorität 1 im Moment ja, für mich.
Ja, es ist keine leichte Zeit, 3 Jahre wirklich isoliert zu leben von der Familie. Also ganz großes Respekt, was du da geleistet hast. Und von dem Trudel im Markt China und zu jetzt der ruhigen Deutschland ist ein wichtiger und großer Standortwechsel. Und man hat auch sicherlich einen Wechsel von Informationsquelle. Und ich gehe davon aus, du bist nach wie vor sehr interessiert, was so in China passiert ist. Wie informierst du dich noch über den Markt China?
Ja, man muss da unterscheiden. Also man kann sich hier in Deutschland sicherlich über Magazine und Beiträge der verschiedenen Blätter informieren. Aber das ist ja auch einseitig zum Teil. Ja, und zeigt nicht wirklich, was in China wirklich passiert. Ein wichtiger Punkt für mich ist nach wie vor mein Netzwerk in China, was ich aufrechterhalte und in Kontakt mit früheren Kollegen und Freunden bin, wo wir dann über die Situation und die Dinge, die sich momentan noch in China verändern. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man diesen Kontakt vor Ort hat, ja, und nicht, sag ich mal, sich darauf verlässt, was in Magazinen geschrieben wird, ja, weil das doch oftmals sehr einseitig und manipuliert ist.
Ja, und zumal allein aus zeitlichen Gründen oder aus was auch immer Gründe, dass man nicht die Kapazität hat, alle Informationen zu studieren und das zu zeigen. Und das, was man zeigt, dann prägt natürlich die Gesellschaft, die man informiert. Und mir geht's auch so, ja. Das ist schade, dass man eine Meinung bildet zu China, ohne über das ganze Bild wissen zu können. Aber dafür muss man ja reisen. Deswegen freue ich mich dann nach Corona-Zeit, dass immer mehr Leute auch wieder nach China fährt und nicht nur zur Messe. Und du hast China, wie ich schon vorher erläutert habe, schon mehr als 25 Jahre von innen erlebt und als aktiver Manager vor Ort verantwortlich für deutsche KMU, ihr Geschäft im chinesischen Markt. Und wie beschreibst du die erstaunliche Marktentwicklung bezogen auf die Geschwindigkeit des Marktes? Und kann man diese 25 Jahre oder 30 Jahre, wenn man ein bisschen ausweitet, in bestimmten Entwicklungsphasen aufteilen, um das besser zu verstehen?
Ja, also ich bin ja 1998 nach China das erste Mal gekommen und habe dort eine Firma aufgebaut, eine deutsche Firma. Und der Ursprungsgedanke war, wir machen eine Produktion, wir produzieren die Produkte, die wir in Deutschland fertigen, in China und haben dann in Joint Venture verschiedene Partner, die dann den Vertrieb übernehmen. So, und das war so der Beginn. Und man muss auch sagen, in den 90er Jahren waren ja auch nur Joint Venture möglich gewesen, bevor dann 1997, glaube ich, war es, die Regierung das ein bisschen geöffnet hat und für ja, verschiedene Industriebereiche dann das geöffnet hat, dass man auch Wholly-Owned Companies, also WOFIs, sogenannte WOFIs, dann selber eröffnen konnte. So, und wie ich jetzt für Klöckner Möller, das dem Unternehmen, wie ich nach China gekommen bin, das Werk aufgebaut habe, war es schon möglich, in dem Bereich ein eigenes ständiges Unternehmen zu eröffnen. So, der Vertrieb in der Zeit, aus meiner Sicht, war noch sehr stark ja, einer Planwirtschaft unterlegt. Es gab in dem Sinne keinen wirklichen Vertrieb. Und das ist auch vielen Unternehmen so ein bisschen zu Verhängnis geworden, weil man geglaubt hat, dass der chinesische Partner einen Vertrieb hat, eine Vertriebsstruktur hat. Auch, sag ich mal, Vertriebsleute, die jetzt rausgehen am Markt, wie man das eigentlich von zu Hause erkennt. Aber das war damals gar nicht der Fall. Man hatte eigentlich die Kunden, man Staatsunternehmen. So, und die Staatsunternehmen haben Planzahlen und diese Zahlen wurden dann verteilt an bestimmte Lieferanten und das war's. So, das war eigentlich in den 90er Jahren und diese Situation hat sich dann mit der Änderung der Regierung, dass man gesagt hat, wir wollen staatliche Unternehmen effizienter gestalten und ja, privatisieren. Infolge dieser Privatisierung hat sich auch der Vertrieb verändert. Ja, und am Anfang Privatisierung der Unternehmen ging hin, dass man auch die Produkte ja, mehr oder weniger kopiert hat. Und allerdings nicht sehr gut, mit schlechten Materialien, mit noch einfachen Produktionsmitteln, sodass die Qualität nicht erreicht worden ist. Und nach wie vor in den 2010er Jahren oder 2000 bis 2010 eigentlich eine, nach wie vor eine enorme Wachstumsrate für ausländisch investierte Unternehmen da war. Ja, das ging 30, 40%, wo man Produkte, die man von zu Hause transferiert hatte nach China, verkaufen konnte. Mit, muss man auch sagen, zum Teil alter Technologie, alten Produktionsprozessen. Das hat alles funktioniert. Aber mit dem Umschalten oder ich sag mal mit der Privatisierung haben auch die lokalen Unternehmen dazugelernt und sich weiterentwickelt. Und so würde ich sagen, kam es dazu, dass man doch einen sehr starken Preiskampf um Jahre 2010, ja, entwickelt oder sich dargestellt hat. Und dann hat man gemerkt von den ausländisch investierten Unternehmen, unsere Produkte sind eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß und sie sind zu teuer. Ja, also die chinesische Kundschaft war dann nicht mehr bereit, für diese Produkte einen höherwertigen Preis zu entrichten, weil sie eigentlich diese Produkte als Kopie auch von den lokalen Herstellern haben konnten. So, und das hat viele Unternehmen dazu bewogen, Lokalisierung durchzuführen. Nur Lokalisierung von einem Produkt, was unter Umständen oder aus Deutschland kommt zum Beispiel, ja, ingeniert von deutschen Ingenieuren, dann zu lokalisieren, ist sehr schwer. Und man erreicht eigentlich nicht die Kostenziele, die man benötigt, um konkurrenzfähig zu den lokalen Betrieben zu sein. Ein Beispiel ist die Normung alleine. Ja, in China gibt es das GB-Norm, während in Europa ISO-Standard oder die DIN-Norm vorherrscht. Zum Beispiel, wenn du ein Profil hast, was zum Beispiel 40 mal 40 ist, ist in Deutschland Norm. Ja, aber in China ist das vielleicht 42 mal 42. Das heißt, wenn du dann gesagt hast, okay, ich mache Lokalisierung, bleib aber bei dem 40er Profil, dann hast du teuer einkaufen müssen, weil es halt einfach nicht der Norm entsprach und man musste dann Sonderpreise zahlen, um dieses Material einzukaufen. Das heißt, Lokalisierung in dem Sinne, eins zu eins übertragen mit den Zeichnungen aus Deutschland, hat die Kostensenkung nicht gebracht. Ein weiterer Punkt ist, dass es auch relativ schwierig ist, von einem hochwertigen Produkt runterzufahren, ja, und zu sagen, welche Elemente lokalisiere ich jetzt? Das fällt den chinesischen Herstellern viel, viel leichter, weil sie von unten nach oben gehen. Die Merz, die sagen, okay, wenn mein Motor schlecht ist, dann tausche ich nur den Motor aus, ja, und nehme einen höherwertigen Motor und dann ist mein Produkt gleich wieder in einer höheren Qualität. So, und das ist natürlich für deutsche Unternehmen relativ schwer, von oben nach unten zu gehen. So, wenn man heutzutage sieht, kommt noch dazu, dass über die Jahre die chinesischen Unternehmen sehr stark investiert haben in einen neuen Maschinenpark. Wenn du heute schaust und vergleichst ausländisch investierte Unternehmen im Vergleich zu chinesischen, sieht der Maschinenpark sehr unterschiedlich aus. Der deutsche ist zum Teil sehr stark veraltet, weil noch alte Maschinen dort und alte Prozesse verwendet werden, die auch teurer sind. Und ich spreche jetzt nicht von der Automobilindustrie. Ja, die hat nach wie vor, sind die Vorreiter auch was Prozesse und Investitionen angeht. Aber der Mittelstand hat oftmals nicht die Kraft und das Potenzial, da in China zu investieren. Wobei natürlich auch ein gewisses Risiko dabei ist. Ja, wenn man in ein anderes Land geht, mit anderer Kultur, mit anderen Dingen, mit denen man nicht so vertraut ist. Und der Deutsche insbesondere ist ja immer misstrauisch. Ja, der sieht ja sehr viele Risiken. Und anstatt diese Risiken zu betrachten, zu bewerten und dann darauf Schlüsse zu ziehen, das fällt vielen Unternehmen schwer. So, das heißt, Investitionen werden nicht getätigt, die eigentlich sein müssen. Prozesse werden nicht erneuert. Und jetzt kommt hinzu, dass man von der Seite der Regierung neue Gesetze, neue Regulaturen einführt, die zum Teil über dem Standard der europäischen Gesetze oder Regeln liegen. Das ist die deutsche Industrie, das Problem, dass sie einfach modernisieren müssen, ja, um auch, sage ich mal, die Anforderungen, die jetzt vom Gesetzgeber hergestellt werden, erfüllen zu können. So, und
Ja.
das ist, wie gesagt, auch ein Punkt, den viele Unternehmen sich vorhalten müssen. Es geht also nicht mehr, dass man ausgediente Maschinen erneuert und dann ins Ausland schafft und alte Prozesse, die vielleicht in Europa nicht mehr erlaubt sind, zu nutzen oder auch Materialien zu nutzen. Das ist vorbei. Die Zeit ist Vergangenheit. Ja?
Ja.
Und das hat sich entwickelt in China. Insbesondere was Umweltschutz und Sicherheit angeht, sind da ganz andere Maßstäbe, anzulegen wie vor 20 Jahren.
Ja, danke dir für die ausführliche Beschreibung und dennoch für die 30 Jahre Entwicklung ist eine tolle kurze Zusammenfassung, in der du sagst, die Phase 1, eigentlich brauchen die deutschen Unternehmen gar keinen Vertrieb, die Joint Venture Partner machen das und selbst die Joint Venture Partner brauchen keinen Vertrieb, weil das eine Planwirtschaft ist. Und die Phase 2, 2000 bis 2010, da hat deutsche Unternehmen auch damit so zufrieden gegeben oder der Markt hat damit zufrieden gegeben, wenn deutsche Firmen ihr alte Produkt verkaufen. Und nach 2010 bis heute, die Wettbewerbe werden stärker, man muss Preiskampf gestalten und mitmachen. Man hat Lokalisierung gestartet und es reicht wahrscheinlich immer noch nicht. Und die Herausforderung, die du zuletzt erwähnt hast, heute und in der Zukunft werden noch größer sein. Ja, also ich denke, da steckt natürlich in so einem kurzen Beitrag auch 30 Jahre Erfahrung dahinter. Und dann müssen sich die Zuhörer, die jetzt noch mehr wissen, sich bei uns melden, die dann vielleicht noch von dir noch mehr Informationen oder mehr Erfahrung holen wollen. Aber heute würde ich noch weiterfahren mit unserem Gespräch, so ein bisschen zu dem Vertrieb kommen. Wenn Made in Germany, so wie du jetzt beschrieben hast, anscheinbar nicht mehr so wertvoll wie früher ist, weil man ja nicht nur alte Produkte mehr verkaufen kann, und die chinesische Wettbewerber, dieselbe Produkte ähnlich gut oder sogar noch besser hinbekommen, ist es der Markt China für deutsche KMU jetzt nun vorbei? Kann man jetzt gleich sagen, es bringt eh nichts mehr, ich gebe alles auf, oder was ist da deine Meinung zu?
Nein, also ich würde es mal anders formulieren. Also der Markt ist nicht vorbei. Der Markt ist nach wie vor da. Und ich denke mal, das ist egal, ob das jetzt China ist, ob das in anderen Ländern in Asien oder in Südamerika ist. Der Markt ist da. Die Frage ist nur, die Anforderungen und Herausforderungen sind andere. die vorgefunden haben vor 20 Jahren. So, und diesen Anforderungen, Herausforderungen, denen muss ich mich stellen und da muss ich mich vorbereiten. Ich muss die richtigen Informationen haben. Ich muss vor allen Dingen eine richtige Strategie haben. Was will ich überhaupt? Was will ich erreichen? Und mit dieser Strategie dann zu sagen, okay, ich muss das Investment in die Hand nehmen. Kann ich dieses Investment in die Hand nehmen? Welche Risiken habe ich zu erwarten und zu meistern? Das ist das Thema. Und der Markt ist da. Also der Markt ist nicht vorbei. Ja, es ist halt
Ja.
wirklich, wie gesagt, man muss halt schauen, mit welchen Produkten, welche Alleinstellungsmerkmale habe ich mit meinen Produkten und wie kann ich dann in diesen Markt gehen? Ja, so und ja,
Mir
also.
geht es genauso. Also viele Firmen oder auch viele meine Kunden, die haben diese Herausforderung gespürt und haben nicht die Zeit oder nicht die Kompetenz, wirklich für sich eine China-Strategie zu entwickeln. Und somit fühlen sie sich sehr unsicher, wie sie den Markt bearbeiten wollen. Und zumal ja man in der Vergangenheit als Familienunternehmen oder KMU nicht immer gewohnt ist, eine schriftliche Strategie zu formulieren. Der Unternehmer ist häufig der Entscheider, der alles die Ruder in der Hand hat, der fährt so ein bisschen auf Sicht. Nur China ist ein ganz anderer Markt und du hast auch andere Berufsmanager, die für dich das Geschäft steuert. Und da braucht man schon so ein Schriftwerk. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Heute fokussieren wir auf Vertrieb. Und wenn der Markt nicht vorbei ist, der Markt ist da, aber offensichtlich gibt es da viele Herausforderungen, die man überwinden muss, muss man auch im Vertrieb einige Sachen überdenken oder überprüfen oder überdenken, vielleicht auch anders gestalten. Und welche Aufgabenschwerpunkte haben die Vertriebsteams der deutschen Firmen in den letzten Jahren, in dieser Phase, wie du beschrieben hast, in den drei Phasen gehabt?
Ja, also wie schon am Anfang gesagt, aber ne, dass sich der Vertrieb vom Beginn an vor 20 Jahren jetzt verändert hat. Die Situation war staatlich Kunden zu betreuen, ja, hin zu Kunden, die jetzt privatwirtschaftliche Unternehmen hin zu betreuen. Und das ist eine ganz andere Philosophie oder eine ganz andere Situation. Und die Vertriebsmitarbeiter müssen ganz wichtig ihre Produkte kennen, ja, aber auch die Prozesse. Es ist also nicht damit getan, einfach nur hinzugehen und sagen, ich habe hier ein Produkt. Der Kunde möchte schon Näheres und auch, sag ich mal, dieses fachliche Wissen eines Vertrieblers spüren. Und ich denke, wichtig ist, dass man mit Unterscheidungsmerkmalen gegenüber dem Mitbewerb den Kunden überzeugen muss. Ja. Und eine wichtige Situation ist, man hat den Preisdruck in China. Und wenn du die meisten Vertriebsmitarbeiter siehst, verkaufen die eigentlich nur über den Preis. So, und das geht bis an die Schmerzgrenze, wo du eigentlich nichts mehr verdienst. So, die lokalen Unternehmen zum Teil genießen staatliche Subventionen, wo das möglich ist. Aber das ist für ausländisch investierte Unternehmen schon etwas noch eine andere Situation. So, man kann also nicht nur über den Preis verkaufen. Deswegen ist der Anspruch für Vertriebsmitarbeiter wesentlich höher, weil die müssen, sag ich mal, ja, verhandlungsfähig sein mit dem Kunden die Vorteile des Produktes, des Unternehmens, des Services, After-Sale-Service nahezubringen, um dann zu überzeugen. Und dann eventuell auch die 5 oder 10% höheren Kosten, die das ausländisch produzierte Produkt in China nach wie vor attraktiv für den Kunden macht.
Deswegen sagst du ja, deswegen ist auch Technikkompetenz total wichtig in so für so Vertriebserfolg. Und Technikkompetenz zu akquirieren, muss man vielleicht auch technisch orientierte Mitarbeiter in das Vertriebsteam aufzunehmen. Das heißt, Die Anforderung an so einen Vertriebsmitarbeiter ist nicht nur gesprächig und klassische Verkäufe von Commodities. Gerade in deutsche KMU-Umfeld verkauft man ja doch komplexe Produkte, eingebettet in Wertschöpfung oder technische Dienstleistung. Da sind noch zusätzlich andere Kompetenz gefragt. Wie sind solche Organisationen dann organisiert? Sind das dann ein Mitarbeiter, die alles können, oder sind das die Mitarbeiter, die verschiedene Ausrichtungen haben, die dann zusammenarbeiten? Oder wie hast du früher organisiert, oder wie hast du erlebt, wie andere Unternehmen das organisieren?
Ja, also für mich war der Vertriebsmann das Sprachrohr beziehungsweise das Ohr zum Kunden. Und hier war auch wichtig, nicht nur das Produkt an den Mann zu bringen, sondern zuzuhören, was hat der Kunde für ein Problem. Ja, ich denke, in der Zukunft oder auch das hat sich mehr und mehr ausgeprägt, dass der Kunde daran interessiert, nicht nur ein Produkt zu kaufen, sondern er ist daran interessiert, eine Lösung zu bekommen. Und das, denke ich mal, ist die Aufgabe eines Vertrieblers, das herauszufinden, wie kann ich dem Kunden helfen? Und vielleicht nicht nur über das Produkt, was ich selber verkaufen will, hinaus, sondern vielleicht auch noch Randbedingungen, die aus der Erfahrung, aus dem Geschäftsumfeld vielleicht dem Kunden noch helfen können und deren Kunden helfen können. Weil der Kunde ist ja oftmals nicht der Endkunde, sondern der Kunde hat auch weiterum deren Kunden. So, und von daher ist es wichtig, in einem guten Gespräch mit dem Kunden herauszufinden, wo drückt der Schuh. So, und wenn der Vertriebler das hat, dann muss er natürlich die Informationen, die er dort beim Kunden aufgenommen hat, ja irgendwo an den Mann bringen. Das heißt, wichtig ist dann eigentlich die Hintermannschaft im Unternehmen. Da sind eigentlich alle Abteilungen gefragt, dann an dieser Problemlösung oder an dieser Problemstellung dann eine Lösung zu finden. Ob das jetzt im Bereich R&D, in der Bereich Technik ist, ob das im Bereich Qualitätssicherung ist oder auch ob das ganz simpel im Verkauf, im Einkauf ist, weil vielleicht Dinge zu lange dauern, weil die Lieferzeiten zu lang sind. Das können ja alles Probleme sein vom Kunden, die man entsprechend lösen muss. So, das heißt, das Sprachrohr und das Ohr vom Vertrieb dann hinein in die interne Organisation. Und das war für mich ganz wichtig, dass ich auch einen Kanal geschafft habe, wo der Kunde ganz klar einen Ansprechpartner hatte und nicht irgendwo im Unternehmen jemanden ansprechen musste. Das ging also auch, falls es ein Qualitätsproblem war, dass man nicht die Qualitätssicherung anspricht, sondern dass das gezielt über den Vertrieb eingestiehlt wird. In die interne Organisation. Und dann muss natürlich die interne Organisation die Dinge aufnehmen und abwickeln. Aber der Kunde darf es nicht spüren. Ja, der Kunde muss dann sag ich mal, eine zeitgerechte in Antwort zu seinem Problem dann wieder zurückführen vom Vertriebler an den Kunden bekommen.
Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, sind alle richtige Punkte. Und so muss man auch halten für technische Produkte, komplexe Produkte oder technische Dienstleistungen. Und womöglich würde ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer in Deutschland sagen, ja, das machen wir in Deutschland eigentlich schon immer so, das wissen wir. Aber dennoch, ich teile ja deine Meinung, ne, dennoch ist es schon ein Thema für KMU-Geschäft, in deutsche KMU-Geschäft in China, weil man doch erlebt hat, dass viele Unternehmen so diese Vertrieb in der Vergangenheit nicht aufgebaut hat. Jetzt kommen wir wieder zu der Herleitung und wie das entstanden ist. Ich denke, durch diese Entwicklung, wie du beschrieben hast, sind nicht alle Vertriebskompetenz vorzufinden in so einer Organisation in China, in so einer Niederlassung in China, weil früher vielleicht nicht gefordert ist, oder vielleicht die Menschen, die Verkäufer sind anders angelernt ist. Deswegen sind diese Art von Verkaufen oder Prozesse noch nicht etabliert. Oder wie siehst du das? Warum ist es in China von besonderer Bedeutung für die deutsche KMU?
Ja, also ich denke mal, wenn man das zurückverfolgt, was wir in den Anfangsjahren gemacht haben, da haben wir uns eigentlich sehr stark auf Produktions- und Prozesse beschränkt und haben Mitarbeiter aus diesen Prozessen nach Deutschland geschickt zum Training und ja, und auch viele Trainings innerhalb der Prozesse durchgeführt, innerhalb der Produktion, Produktionsoptimierung. Aber was man eigentlich nicht von den Unternehmen gemacht hat, ist, Schulungen seiner Vertriebsmitarbeiter durchzuführen. Und ich denke mal, das ist nach wie vor immer noch der Punkt, dass Unternehmen sich bewusst sein müssen, dass man die wirklich guten Vertriebsleute sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Wenn sie gut sind, dann sind sie auf dem Markt nicht zu finden. Das heißt, ich muss hier eigentlich dafür sorgen, dass ich gute Mitarbeiter oder gute Vertriebsmitarbeiter finde, aber die dann zu hervorragenden Vertriebsmitarbeitern qualifizieren.
Verstehe. Ja, die Mitarbeiter zu schulen, sodass sie nach deutschen Prozesse gute Vertriebsperformance oder gute Vertriebskompetenz haben. Aber du würdest mir zustimmen, viele gute, auch gute Vertriebler in China, Verkaufsleiter in China, Geschäftsführer in China sagen, ja, zu der Headquarters, in China ist der Markt doch anders. Wir müssen einiges doch anders machen. Das führt natürlich auch dazu, dass man bestimmte Individualisierung von solchen Standards machen muss. Und dafür braucht man natürlich das absolute Vertrauen und Unterstützung der Zentrale. Und kannst du vielleicht noch aus deiner eigenen Erfahrung sagen, warum ist das Vertrauen und Unterstützung von der Zentrale ganz, ganz, ganz wichtig ist, um den Vertriebserfolg in China zu erzielen?
Ja, vielleicht noch kurz ein kurzes Statement nochmal zu Vertriebsmitarbeitern und Schulung. Hier spreche ich nicht von Vertriebsschulung aus Deutschland. Ja, inzwischen gibt es in China hervorragende ja, Agenturen oder Consultants, die gezielt auf den chinesischen Markt und die Anforderungen des Marktes in Bezug auf Vertrieb vorhanden sind. Ja, das war früher nicht der Fall. Also auch da hat sich das entwickelt und es gibt sehr starke Unternehmen, die im Bereich Vertriebstraining unterwegs sind. Ja, so, und ich sage mal, dazu gehört auch China Team. Ja, ich weiß, dass das auch eine deiner Kernkompetenzen ist, den Vertrieb in China. So,
Danke dir für ich werde schon virtuell rot. Danke dir.
so, und ich sage mal, das ist eine ganz andere Situation, die man heute vorfindet, gegenüber 20 Jahren zuvor. Ja, da hatte man das nicht. So, und es nützt auch nichts, wenn man jetzt den Vertrieb 1:1 von Deutschland nach China bringt oder von irgendeinem anderen europäischen Land. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss schon auch die Gegebenheiten des lokalen Marktes, den lokalen Kunden im Fokus haben. Ja, und das geht nicht nur über den Vertrieb, das geht auch über die Produkte. Das heißt, Unternehmen, die nach China wollen, müssen aus meiner Sicht ganz klar R&D implementieren, weil deutsches Engineering lässt sich in China nicht verkaufen. Das ist zu hochpreisig, zu überdimensioniert, muss ich einfach mal sagen. Und geht vorbei. Wenn ich wirklich einen Markt erobern möchte, dann muss ich auch entsprechende Produkte für den Markt haben. Ja, dann kann ich, so wie jetzt, ich habe da immer ein Beispiel im Bereich der CNC-Maschinen. Da habe ich gesehen, ein Unternehmen in China, die hatten 100 Stanzen aus Japan und die machten nur auf und zu. Während dann ein Maschine da stand, das war eine CNC aus Deutschland, die konnte alles. So, aber ich will ja nicht eine Maschine verkaufen. Ich möchte auch gerne die 100 Maschinen, die die Japaner verkauft haben. So, das heißt, das ist eigentlich das Thema overengineerte Produkte. Und wie kriege ich das in den Griff? Das kriege ich eigentlich nur, indem ich auch das Know-how der chinesischen Ingenieure nutze und nicht nur das Know-how, sage ich mal, ausländischer Ingenieure. So, und das denke ich mal, ist ganz wichtig. Und das müssen die Unternehmen oder ich sage immer, das Headquarter muss bereit sein, das zu akzeptieren, dass ich hier auch Entwicklungen innerhalb eines Landes lokal mache für den lokalen Markt, wenn ich denn nur den lokalen Markt mir anschaue. Viele Unternehmen haben natürlich auch Asien-Pazifik oder weltweit Lieferungen aus China raus. Dann gibt es sicherlich unterschiedliche Produktstrategien, die man da berücksichtigen muss. Aber wenn ich zunächst einmal nur im Fokus lokalen Markt habe, dann muss ich ja local, local, local as much as possible.
Ja, also das Vertrauen braucht man oder hat man, wenn man zuerst auch das Verständnis auch sozusagen gewinnen kann. Und für viele Unternehmer, Eigentümer und auch Geschäftsführer in Deutschland ist sehr unverständlich, dass China als so ein Verkaufsmarkt von, wie du jetzt beschrieben hast, vor 20, 30 Jahren, was gar nicht so lange her ist, für ein Unternehmen mit häufig 50, 80 oder über 100 Jahre Geschichte, innerhalb von dieser kurzen Zeit vor eine sehr leichte Marke, in Anführungsstrich, wo man später vielleicht maximal etwas veraltete Produkte verkaufen kann, später vielleicht mit leichter Preissenkung auch wieder Verkaufsziel erreichen kann, zu einer Markt geworden, die absolut schwierig ist. In vielen Sektoren ist China die wettbewerbsintensivste Markt überhaupt auf der Welt. Und siehst du das genauso, dass heutzutage der Markt ist zwar sehr groß, aber was Wettbewerb oder die Rahmenbedingungen angeht, ist deutlich schwieriger als in Heimatmarkt Deutschland, wo die Kunden mit einem schon länger im Geschäft ist und nicht so, nicht, ich würde nicht sagen träge, aber nicht so dazu tendieren, jedes Jahr seine Lieferanten zu wechseln.
Ja, also ich denke, dass wenn man das sich mal anschaut, dann ist eine gewisse ja, Kundentreue, die ich in Deutschland habe, die finde ich in China zum Teil. Ja, die Kundentreue habe ich, wenn der Kunde keine Alternative hat. So, sobald ich aber Konkurrenz habe, die gleichwertig ist oder geschweige denn noch besser wie ich, ja, dann wechselt der Kunde. Und das ist das schwierige Umfeld. Ja, man muss eigentlich immer up to date sein und immer nah am Kunden dran sein, um den Kunden auch zu halten. So, und das denke ich, ist ein bisschen anders wie in Deutschland, wo in Deutschland sehr oft die Kunden, ich sage einfach mal, alt hausbacken. Ja, ich habe immer schon dort gekauft und ich kaufe nach wie vor. Ist immer die Automobilindustrie. Und da, du hast gesprochen, dass viele Chinesen jetzt auf der Messe und die Fahrzeuge eingeschaltet werden oder ausgestellt werden. Das Problem ist, ob die chinesischen Firmen die Deutschen überzeugen können, ja, dass gewechselt wird. Und es hat Jahre, Jahre lang gedauert, bis die Deutschen japanische Autos gekauft haben. So, und ich glaube nicht, dass das so schnell, zumindest auf dem deutschen Markt, ja, so schnell geht. Es sei denn, die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist so gravierend, ja, dass durch die Preisgestaltung der chinesischen Autos die deutschen Autobauer verlieren. So, und dann sicherlich kann das schneller gehen, wie wir uns das erwarten. So, also schwierig ist ja, auch die Rahmenbedingungen sind schwierig geworden, aber sie lassen sich meistern. Ja, man darf nicht blauäugig nach China gehen und sagen, so, das ist jetzt alles so wie vor 20 Jahren. Wenn man jetzt mit alten Haudegen spricht und sagt, ja, das geht so und so, ist alles einfach, ja, das ist nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Also man hat hier wirklich starke Konkurrenz mit guten Produkten, mit guten Produktionsprozessen, die auch vom Kunden her mit verglichen werden. So, und wenn dann deutsche Unternehmen nicht investieren, nicht auf State of the Art sind, dann wird es noch schwieriger. Ja, weil dann kann man wirklich nicht einen höheren Preis für seine Produkte verlangen, weil der Kunde wird sagen, hier, dein Konkurrent, chinesischer, lokaler, der hat den modernsten Maschinenpark und du hast hier alte Hündchen in deinem Betrieb. Warum willst du mehr Geld?
Naja, schwierig, schwierig. Aber Verkaufen in China ist offensichtlich kein Mission Impossible. Es gibt da so viele Success Stories und dafür braucht man ein Winning Team, ja, ein wichtiger und guter Mitarbeiter als Verkäufer. Und für uns jetzt zum Schluss mal, dass diese Aspekte Mitarbeiter nochmal angehen. Was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften eines guten chinesischen Verkäufers? Früher haben die westlichen Manager häufig nach Fremdsprachefähigkeit gesucht, nach Mitarbeiter. Und was ist da für dich die wichtigsten Fähigkeit eines Verkäufers in China?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt über den lokalen Markt sprechen. Ja, wenn wir natürlich
Genau, das machen wir.
Auslandsexport und so anschauen, dann ist sicherlich Sprachkompetenz nach wie vor ein Thema. Aus meiner Sicht, was ich jetzt beobachten konnte, was ich auch für mein Unternehmen gesehen habe, wichtig ist Fachkompetenz. Das ist also ein wichtiger Punkt. Aber die größte Eigenschaft, die ich sehe, ist eigentlich Verhandlungsgeschick. Ja, wie gehe ich mit dem Kunden um und wie ich schon erwähnt habe, wie finde ich die Probleme heraus, was für Problemlösungen kann ich anbieten, was dann wieder in die fachspezifische Richtung geht, sind ganz wichtig. Der Vertriebler muss kundenorientiert sein. Ja, nicht, dass er alles dem Kunden recht macht, aber er muss schon, sag ich mal, mit seinem Kunden entsprechend umgehen und auch wissen, was der Kunde mag, was er nicht mag. Ja, das sind so Dinge, die wichtig sind, herauszufinden, um dann auch spezielle Problemlösungen für den Kunden anbieten zu können. Ein wichtiger Punkt ist, dass es im Vertrieb, insbesondere in China, was ich beobachtet habe, ein ganz, ganz, ja, ich will nicht sagen großes Problem, aber man sollte das als Risiko betrachten, ist die Loyalität zum Unternehmen. Da muss man wirklich schauen, dass man die richtigen Leute hat, weil es wird oft vom Vertriebler gesehen, okay, das ist mein Kunde. Das ist nicht der Kunde des Unternehmens, das ist mein Kunde. Und wenn dann der Vertriebler das Unternehmen wechselt, dann nimmt er seinen Kunden mit. Obwohl es ja eigentlich nicht sein Kunde ist, sondern Unternehmenskunde. So, und deswegen ist der Punkt Loyalität zum Unternehmen nicht zu unterschätzen. Ja, und auch in diesem Punkt müssen Unternehmen sicherstellen, durch bestimmte Prozesse, ich sage einfach CRM, ja, dass man sicherstellt, dass die Kundendaten und die Kundenbeziehungen im Unternehmen auch vorhanden sind. Sicherlich kann man nicht vermeiden, dass der Vertriebler sie mitnimmt, aber dass er alle Daten mitnimmt und das Unternehmen steht dann blank da, das muss man als Risiko betrachten und sicherstellen. Ja. So,
Definitiv.
was man sicherlich auch sagen muss, ist, Vertriebler sind in der Regel auch Einzelkämpfer, aber der Einzelkämpfer mag für bestimmte Bereiche okay sein. Aber wichtig ist auch Teamfähigkeit. Weil, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass er das Ohr des Kunden ist. Er muss die Probleme oder die Probleme des Kunden dann in das Team, das heißt intern in die interne Organisation streuen. Und das kann ich nur, wenn ich auch teamfähig bin, ja, und akzeptiert bin innerhalb der Organisation. So, deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt für mich, dass Vertriebler teamorientiert arbeiten können.
Ja, was du sagst, ist echt sehr richtig. Was wir vorhin auch besprochen haben, weil das ja so schwierig ist, weil die Vertriebler ihre Kunden möglicherweise als ihre Kunden sehen, müssen die Unternehmen an sich natürlich die richtigen Mitarbeiter suchen, aber auch vielleicht das richtige Prozesstool auch haben, Digitalisierungstool auch haben, damit die Information auch in der Unternehmen bleiben kann. Und das ist häufig für KMU schwer, auch da frühzeitig schon an Prozesse und digitales Tool zu denken. Aber genau da ist ja die Herausforderung oder genau die Barriere. Und ich denke, wir können unser Gespräch sicherlich noch 2 Stunden weiterführen, aber wir behalten die Themen für unser nächstes Interview. Für die Zuhörer, falls ihr noch mehr über Vertrieb und Erfolgsfaktor im Vertrieb in China wissen wollt, könnt ihr oder können Sie sich gerne bei uns, bei mir melden. Und ich werde auch die Kontaktdaten in Form von E-Mail-Adresse von Thomas auf in Show Note hinterlegen, sodass Sie oder ihr auch Thomas direkt anschreiben könnt und können. Und in dem Sinne, Thomas, ich bedanke mich sehr. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du kommst nach dem Gespräch wieder runter zur normalen Betriebstemperatur. Für mich war es sehr aufregend und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ja, Shalom. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es war informativ für euch und ja, freue mich auf ein nächstes Treffen.
So ist das. Dir einen schönen Tag, Thomas. Bis dann.
Vielen Dank und schöne Grüße nach Hannover.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.